Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, schön, dass Sie heute mitdenken mögen. Und um es gleich zu sagen, wenn Sie, wie ich, ein kleines bisschen über 40 sind, dann könnte es sein, dass Sie sich in manchem heute wiedererkennen. Wir wollen uns nämlich mit der Mitte des Lebens beschäftigen. So heißt auch ein neues Buch der Philosophin Barbara Bleisch, Philosophie der besten Jahre. Und ich freue mich, dass mir jetzt aus Zürich Barbara Bleisch zugeschaltet ist. Als Philosophin hat sie einen Schwerpunkt in der Ethik. Sie hat unter anderem intensiv auch über Familienbeziehungen nachgedacht. Ihr Buch »Warum wir unseren Eltern nichts schulden« erschien 2018. Als Journalistin ist sie unter anderem natürlich auch bekannt als Moderatorin der Sternstunde Philosophie beim Schweizer Fernsehen. Herzlich willkommen, Barbara Bleisch.
Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Dankeschön.
Liebe Frau Bleisch, ich fürchte, wir können es nicht ganz verheimlichen. Wir sind beide längst deutlich im Segment Mitte des Lebens angekommen. Und wie alle Menschen haben wir da wahrscheinlich alle möglichen Empfindungen, Emotionen, Gedanken. Und ich würde vermuten, dass einige dieser Empfindungen, Emotionen und Gedanken für Sie auch eine Motivation waren, dieses Buch zu schreiben. Können Sie ausschnittsweise vielleicht davon etwas sagen, was Sie sozusagen angetrieben hat, über diese Phase näher nachzudenken?
Ja, sehr gerne. Und ich glaube, Sie haben mir gleich schon ein Stichwort gegeben, in dem Sie gesagt haben, wir können es nicht verheimlichen, dass wir in der Mitte des Lebens angelangt sind. Weil ich das tatsächlich frappant finde, wenn man sich so umhört, festzustellen, dass es irgendwie peinlich zu sein scheint, ab einem bestimmten Alter auch noch älter zu werden. Ich sage mal so gern, bei der Pubertät oder von der Pubertät sagt man, die beginnt, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden. Ich glaube ja, die mittleren Jahre beginnen, wenn einen Freundinnen und Kollegen dauernd jünger machen, als man ist und das noch als Kompliment verstehen. Und ich dachte mir, das ist doch erstmal interessant, denn in der antiken Philosophie ist die Mitte des Lebens die Blütezeit des Lebens. Man hatte also diese Vorstellung, dass es da um die große Fülle geht, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Und deswegen habe ich mich gefragt, können wir dieser Krisenerzählung der mittleren Jahre nicht etwas positiv Weitendes entgegensetzen?
Das ist total interessant, weil Sie jetzt eigentlich schon die beiden Extreme erwähnt haben, nicht? Also eine Gegenwart, die in gewisser Weise von einer Idee des Vorrangs der Jugend getrieben wird, gar von Jugendkult sprechen ja manche, und eine Antike, die natürlich genau in der Mitte die Blüte sah und durchaus eben nicht diesen Jugendkult betrieben hat. Vielleicht sollten wir aber jenseits der Feststellung, dass es vielleicht eine Aufwertung der Jugend gegeben hat, auch nochmal kurz auf diese Vermutung kommen, dass die Mitte des Lebens überhaupt eine Krise sein soll oder eben etwas zu verheimlichen oder etwas ein bisschen negativ gefärbtes. Es gibt ja mittlerweile den sehr, sehr fest etablierten Begriff der Midlife Crisis. Und wenn man eine solche nicht empfindet, dann fragt man sich, wann sie noch kommt. Und wenn man irgendein Unglück verspürt in seinen 40ern, dann denkt man, ah, das ist jetzt die Midlife Crisis. Woher kommt diese Idee einer Midlife Crisis?
Also ich glaube, zum einen ist es tatsächlich wirklich ein Klischee und manchmal auch eine Entschuldigung für unangemessenes Verhalten oder wir beobachten einander und denken, wir können etwas nicht einordnen und erklären es dann mit der Midlife-Crisis. Tatsächlich scheint es mir aber wichtig zu sein, erst einmal festzuhalten, dass die mittleren Jahre als Lebensphase ja tatsächlich eine sehr lange Phase sind im Leben. Die beginnen, wenn wir der Entwicklungspsychologie glauben, ungefähr beim Eintritt ins 40. Lebensjahr und dauern bis ungefähr ins Alter von 65 Jahren, mit ausgefransten Rändern zu beiden Seiten hin. Und dass wir nun in diesen 25 Jahren irgendwann krisenhafte Momente erleben werden, das liegt ja auf der Hand. Also niemand wird in 25 Jahren immer nur glücklich sein. Die Frage ist nur, gibt es spezifische Krisenerlebnisse in dieser Mitte? Und da denke ich schon, ja, die gibt es. Die haben etwas zu tun mit der Bilanzierung, die wir normalerweise in der Mitte des Lebens vornehmen oder die viele Menschen irgendwie umtreibt, was mit dieser Mittellage zu tun hat. Wir sind zum ersten Mal, glaube ich, in der Lage, sowohl einen ganzen großen Teil unseres Lebens zu überblicken. Wir können zurückschauen. Und gleichzeitig haben wir noch ein großes Stück Leben vor uns, wenn alles gut geht. Das heißt, wir können auch tatsächlich uns noch einmal überlegen, will ich überhaupt hier bleiben, wo ich bin? Und das alles spült, glaube ich, existenzielle Fragen an die Oberfläche, die uns wirklich sehr arg umtreiben können. Und da kommt dann das ins Spiel, was Karl Jaspers so schön gesagt hat, dass eine Krise nicht einfach ein Moment ist der Niedergedrücktheit, sondern philosophisch verstanden sind Krisen Momente der Existenzerhellung, wie er sagt. Mhm. Also Momente, in denen ganz zentrale Fragen aufbrechen.
Schön, die Existenzerhellung bei Jaspers. Natürlich sind die mittleren Jahre eine Zeit der Bilanzierung und des neuen Zielsetzens. Da müssen wir gleich noch drauf kommen. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz eins zurück und vielleicht noch mal banaler über diese Idee, dass es eine Midlife-Crisis gibt, die kommt mir sehr 20. Jahrhundert vor. Und die assoziiere ich aber sehr stark mit so stereotyp bürgerlichen Existenzen. Also, und vor allem, glaube ich, auch mit Männern, die sich dann irgendwie einen Ferrari kaufen und eine junge Frau heiraten.
Lauter Klischees.
Ist also, da was dran? Einmal.
Also der Begriff, der ist tatsächlich schon sehr viel älter, der stammt von Eliot Jack. In den 1960er Jahren wurde dann interessanterweise populär gemacht von einer Frau, von einer Feministin, Gail Shee, einer Journalistin, die versucht hat herauszufinden, warum die mittleren Jahre sich für Männer und Frauen, damals noch in den 70er Jahren, so unterschiedlich angefühlt haben. Männer, die sich vielleicht eher gefragt haben, jetzt habe ich alles immer auf die Karriere gesetzt, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Ich habe vielleicht alles erreicht, fühlt sich trotzdem irgendwie so leer an. Währenddessen die Frauen, die größtenteils zu Hause geblieben sind, Care-Arbeit gemacht haben, vielleicht erst so richtig Lust haben, auszubrechen und einmal zu fragen, was will ich denn eigentlich? Also die Rede von der Midlife-Crisis, die ist schon älter. Mhm. Und natürlich zieht sie dich durch. Ich glaube immer noch, eben oftmals ist es so eine klischierte Feststellung, dass uns gewisses Verhalten unangemessen scheint. Und da würde ich auch gerne vielleicht ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir natürlich früher sehr normierte Vorstellungen hatten von Lebensläufen. Und das scheint mir nicht mehr zeitgemäß zu sein. Wir sind sehr viel liberaler unterwegs, was unsere Lebensgestaltung anbelangt.
Ja, da wollte ich eigentlich auch gerade drauf kommen, weil natürlich diese stereotypisierte Rede einer Midlife-Crisis tatsächlich darauf beruht, dass man so sehr klare Phasen hat, also irgendwie erste 20 Jahre wird man langsam ein Mensch, die nächsten 20 Jahre macht man Ausbildung, Austoben und aber auch schon Reproduktion. Dann hat man nochmal 20 Jahre, wo irgendwie nicht so speziell viel los ist und dann kommt schon das Alter. Also da gibt es sozusagen standardisierte Lebensvorstellungen beziehungsweise auch sehr normierte. Natürlich würde ich Ihnen zustimmen, dass die in gewisser Weise aufgebrochen sind. Wir haben sehr viel mehr Lebenslaufflexibilität. Wir sind auch angehalten, flexibler zu sein. Also die Welt ist auch eine instabilere geworden um uns herum. Also manchmal ist es gar noch nicht mal eine Freiheit oder eine Freiwilligkeit, dass man sich nochmal neu erfinden muss im Alter von 49 Jahren. Aber in gewisser Weise würde ich sagen, dass so eine gewisse Standardisierung, Normierung weiterhin greift. Also um nur ein Beispiel zu nennen, wenn man als Frau so Ende 30 keine Familie gegründet hat, dann ist definitiv eine Frage im Raum, die manchmal gestellt wird oder manchmal unterdrückt wird. Ist da noch was in Planung oder war es das jetzt? Also es wird schon nach wie vor auch von der Umwelt so etwas zumindest angenommen, dass es gewisse Standardmodelle des Lebens gibt, oder?
Ja, Frau Newmark, ich würde Ihnen da völlig recht geben. Ich glaube, es stimmt auch nicht ganz zu behaupten, wie es auch zum Teil getan wird, dass wir fast schon unterwegs sind in eine altersirrelevante Gesellschaft. Mhm. Das ist so eine These, die eben dabei ansetzt, dass wir früher sehr stereotype Vorstellungen davon hatten, wie ein Leben zu führen ist. Es gab ja diese Stufenbilder, einige kennen das vielleicht noch, die hingen zum Beispiel sogar im Haus meiner Eltern, mhm. Wo genau festgeschrieben ist, natürlich auch aufgeteilt zwischen den Geschlechtern, wer was wann zu tun hat. Und wenn wir jetzt eine Idee haben, beispielsweise wie das lebenslange Lernen, dann sehen wir, lernen kann man immer wieder und auch heiraten kann man in Schlaufen mehrere Male. Das ist alles wahr. Und trotzdem haben Sie natürlich recht, nicht alles hat die Zeit, die wir den Dingen gerne aufdrücken würden, sondern vieles hat auch eine Eigenzeit, beispielsweise eben für die Frauen die sogenannte biologische Uhr, die tickt, aber natürlich auch rechtliche Vorgaben. Denken wir beispielsweise an den Eintritt ins Stimmrechtsalter, die Mündigkeit, mhm. oder dann auch Eintritt ins Rentenalter. Wobei auch da wiederum eine sehr interessante Diskussion im Gang ist, nämlich die Diskussion um das sogenannte Trans-Age. Also die Frage, wenn ich sogar auch mein Geschlecht im Pass ändern kann, wieso eigentlich nicht auch mein Geburtsdatum? Ich kann mir ja vom Arzt attestieren lassen, dass meine Knochendichte, mein Blutbild, mein Blutdruck, meine Haut, was weiß ich noch alles, eher dem Jahrgang einer Person entspricht, die erst 30 ist. Warum soll dann der Staat darauf mich festlegen, dass ich jetzt schon 50 bin? Und ja, eine interessante Frage. Aber ich glaube, philosophisch gesehen, den Punkt, den Sie gemacht haben, den würde ich absolut unterschreiben. Der hat auch einfach damit zu tun, dass unser Leben im eminenten Sinn ein zeitliches ist. Das ist noch einmal so ein Gedanke der Existenzphilosophie. Wir sind eingespannt zwischen Geburt und Tod. Und deswegen schwingt die Frage immer mit, wie wir mit der begrenzten Zeit, die wir zur Verfügung haben, sinnvoll umgehen, wie wir diese Zeit gestalten. Und eine Biografie ist immer ein zeitliches Konstrukt, ein Narrativ, etwas, was aufeinander aufbaut. Und es ist nicht möglich, alles beliebig durcheinander zu schütteln.
Wenn es so ist, dass unser Leben eben eminent zeitlich ist, eingespannt zwischen Geburt und Tod, wie Sie so schön sagen, dann gibt es ohne Zweifel so etwas die Mitte, egal ob man die jetzt mit einer gesellschaftlichen Normierung assoziiert oder einer stereotypisierten Midlife-Crisis, aber es gibt definitiv so etwas wie eine Phase, die irgendwo in der Mitte steht oder in der vermuteten Mitte, also man weiß ja immer nicht, wann der Tod kommt im Unterschied zur Geburt. Und vielleicht müssen wir jetzt diese Phase, die wir jetzt schon so ein bisschen umrundet haben, nochmal genauer beschreiben. Also sowohl in ihren vielleicht auch schwierigen Aspekten jenseits der Midlife-Crisis. Sie haben es schon erwähnt, es gibt so etwas wie eine Bilanzierung, manchmal auch ein Bedauern. Es ist ja typischerweise die Phase, wo so etwas wie das Realitätsprinzip greift. Also man muss halt irgendwie akzeptieren, dass man nicht Astronaut geworden ist. Und man muss in gewisser Weise akzeptieren, dass man der Mensch ist, der man ist. Und das ist ja ein Prozess, der gar nicht so ganz einfach ist.
Ja, absolut. Also im besten Fall fahren wir die Ernte ein dessen, was wir gesät haben. Im schlechteren Fall stellen wir fest, dass Träume für immer platzen, dass die Fehler, die wir gemacht haben, jetzt auszubaden sind. Beides stimmt gleichermaßen. Und wenn wir in einer Krise stecken, haben wir natürlich den Hang, unser Augenmerk nur darauf zu richten, was eben unwiederbringlich verloren gegangen ist. Mir liegt immer viel daran zu erkennen, dass sich für etwas zu entscheiden natürlich damit einhergeht, dass wir Türen schließen. Aber dafür entscheiden wir uns eben für etwas. Und das ist auch immer schon eine großartige Sache. Denn nichts ist schlimmer, denke ich, als sich durchs Leben schieben zu lassen, weil wir nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen.
Und das Interessante an Entscheidungen ist ja, auch wenn man sie nicht trifft, und ich gehöre zu denen, denen es gar nicht so leicht fällt, Entscheidungen zu treffen, und ich kenne auch einige Leute um mich herum, die unter ähnlichen so Entscheidungszweifeln oft leiden. Wenn man das nicht selber macht, dann wird es für einen entschieden, weil die Zeit unerbittlich weiterläuft.
Genau, mir ist da ein Bild sehr lieb aus dem Roman «Die Glasglocke» von Sylvia Plath. Einige mögen den Roman kennen. Da sitzt die Protagonistin in einem Feigenbaum oder beschreibt sich als eine Person in einem Feigenbaum. Vor ihr zahlreichen purpurrote, reife Feigen. Sie ist hungrig, sie möchte eine nehmen, aber sie kann sie nicht entscheiden. Und indem sie sich nicht entscheidet, verhungert sie in diesem Baum, vis-à-vis dieser großartigen, reichen Fülle von Früchten. Und das ist natürlich ein brutales Bild, aber das ist genau das, was ich meine. Wenn man sich nicht entscheidet, dann entscheidet das Leben für einen ja, und manchmal geht es dann ganz fürchterlich aus. Manchmal auch einfach nur so, dass wir den Eindruck bekommen, wir haben unser Leben gar nicht wirklich geführt, wir haben gar nicht entschieden, wir waren gar nicht autonom in dem, was wir wollten.
Jetzt ist dieser Eindruck des Nicht-Autonom-Seins ja vielleicht auch einer, der bis zum gewissen Grad damit zu tun hat, dass wir im mittleren Alter auch dazu neigen, ein bisschen mehr zu akzeptieren, dass wir nicht alles im Griff haben. Denn die Verschiebung, die stattfindet in dieser Zeit des Bilanzierens oder des Akzeptierens erstmal, was man geworden ist, ist ja, dass man so ein bisschen runtergekommen ist vom jugendlichen Größenwahn. Denn so fantastisch das ja ist, als Jugendlicher die ganze Welt vor sich zu haben und sich überhaupt nicht entscheiden zu können vor all diesen Möglichkeiten, wie man das jetzt alles umkrempeln und neu gestalten will, so unrealistisch ist es ja auch. Das heißt, in gewisser Weise gehört ja so etwas wie eine etwas passivere, etwas weniger zupackende, etwas weniger ich werde die Welt insgesamt verändern Haltung zum mittleren Alter doch dazu, oder? Oder würden Sie das nicht sagen? Würden Sie sagen, man kann hier immer noch mit der gleichen Entschlossenheit auf Ziele zugehen?
Naja, ich würde es vielleicht nicht ganz so defensiv beschreiben, wie Sie es gerade getan haben. Das klingt ja fast schon ein bisschen so, als wären wir schon im ganz hohen Alter angekommen. Und ich glaube, es ist durchaus eine Phase, in der wir noch einmal ganz grundsätzlich neu ansetzen können, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir erfahren haben. Denn das ist ja auch so etwas, wenn wir diese Midlife-Crisis in den Vordergrund rücken, dann scheint es ja so zu sein, als wären wir einfach nur älter geworden und die Zeit verrinnt, ohne festzustellen, dass wir doch hoffentlich auch gereift sind an Dingen, gewachsen sind an Dingen. Und die Lebenserfahrung, das Gut der Lebenserfahrung ist etwas ganz Fantastisches, was wir da alles erfahren haben im Leben, wie viel souveräner wir geworden sind, wie viel kenntlicher wir auch geworden sind, also uns selber besser kennen, genauer wissen, worum es uns eigentlich geht. Und damit geht ein Stück weit eine Souveränität einher. Ich glaube aber auch, dass es einfach sehr einen versöhnlich stimmen kann, festzustellen, dass man im Leben schlicht nicht alles haben kann und dass dazu ja hilfreich sein könnte, sich zu sagen, na, dann wünsche ich mir gar nicht erst viel. Am besten sind wir ganz bescheiden, wir nehmen uns nur so ein bisschen vor und dann bereuen wir ja auch nichts. Und das wäre ja auch furchtbar schade. Und da gibt es ein schönes Bild bei Platon, der in einem Dialog sagt, naja, wenn wir so ein Schalentier wären, irgendwie so eine Langustine oder ein Hummer, der nur fressen will und schlafen, ich weiß übrigens überhaupt nicht, ob das die adäquate Beschreibung dieser Tiere ist, aber dann hätten wir natürlich im Grunde genommen ein sehr zufriedenes Leben, weil wir sind auch gar nie groß enttäuscht oder bedauern, dass wir gewisse Dinge, gewisse Optionen ziehen lassen mussten, weil wir eben gar nicht viele verschiedene Dinge wollen. Aber so sind wir Menschen meistens nicht. Und ich würde sogar umgekehrt sagen, gerade diejenigen, die viel wollen, die viele Sehnsüchte in ihnen glimmen spüren, die es vorwärts treibt, die sich ins Leben werfen wollen, die werden vielleicht auch viel bedauern. Aber das ist die Begleitmelodie eines Lebens, das viel will. Und ich würde gerne in diesem Buch versuchen, mein Augenmerk darauf zu richten, wie großartig es ist, viel zu wollen vom Leben, Sehnsüchte zu kennen.
Das haben Sie sehr schön beschrieben, dass das Bedauern eine Begleitmelodie ist des Vielwollens. Sie machen ja auch eine sehr interessante Unterscheidung in Ihrem Buch, wenn Sie eben über diese Bilanzierung, die man in mittleren Jahren macht, das ist ja eine Zwischenbilanzierung, man ist ja wirklich noch nicht fertig schreiben. Und da unterscheiden Sie eben zwischen einem Bedauern, was man empfinden kann, von ungenutzten Möglichkeiten oder eben nicht eingeschlagenen Pfaden und von Reue, die man empfindet. Und das scheint mir philosophisch relativ wichtig, weil wir im Alltagsverständnis natürlich gerne sagen, ja, ich bereue es total, dass ich nicht Medizin studiert habe, das wäre irgendwie gut gewesen. Und dann im schlimmsten Fall das auch noch dann seinen Kindern aufdrückt, dass die das dann machen sollen, was man selber bereut. Vielleicht können Sie da kurz nochmal drüber reden, über diese Unterscheidung und wie wir sinnvoll umgehen mit unserer Vergangenheit, unserer akkumulierten Enttäuschung, aber auch Erfahrung des Lebens.
Ja, sehr gerne. Ich glaube tatsächlich, dass da viel zu holen ist. Natürlich unterscheiden wir Reue und Bedauern alltagssprachlich nicht. Aber philosophisch schlage ich vor, zu unterscheiden zwischen Reue, die einhergeht nicht nur mit einem schlechten Gefühl, wenn wir zurückblicken und denken, ach, das hätte ich doch auch noch gerne gemacht, sondern auch mit einem Anlass, mit dem Grund, den wir haben, hart mit uns ins Gericht zu gehen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir jemandem wirklich Unrecht getan haben. Und dann sollten wir auch bereuen. Ich glaube, da hat Spinoza einfach nicht recht, der gesagt hat, Reue ist immer falsch. Sondern natürlich sollten wir bereuen, wenn wir Unrecht getan haben und uns dann auch entsprechend entschuldigen. Es kann natürlich auch sein, dass wir hart ins Gericht gehen mit uns, weil wir wirklich uns selber verraten haben. In vielen Fällen wird das aber nicht der Fall sein, sondern öfters wird es genau so sein, wie Sie es beschrieben haben. Wir blicken zurück und denken, ach, irgendwie hätte ich doch eigentlich auch gerne Medizin studiert. Oder wir denken, wäre es nicht auch ganz toll gewesen, auszuwandern und meine Zelte wo ganz anders aufzuspannen? Warum habe ich das nicht getan? Und da glaube ich eben, ist es zwar absolut richtig zu bedauern, eben weil wir nicht alles haben können, weil wir gewisse Optionen ziehen lassen müssen, wenn wir uns für Dinge entscheiden, aber es hilft uns vielleicht nicht auch noch zusätzlich zu diesem Gefühl, hart mit uns ins Gericht zu gehen, also uns dafür zu kritisieren, sondern noch einmal, Bedauern gehört zum Leben dazu, insofern, als sich für Dinge zu entscheiden immer auch heißt, sich gegen andere Dinge zu entscheiden, die wir vielleicht auch gerne gehabt hätten. Und dann kommt noch ein zweites hinzu, wenn ich das noch erwähnen darf, nämlich die sogenannte transformative Erfahrung, die auch immer zum Leben dazugehört. Nämlich, dass wir ganz oft, wenn wir entscheiden, überhaupt gar nicht recht wissen, wie uns die Entscheidung verändern wird. Und wenn wir dann etwas gewählt haben und im Nachhinein feststellen, das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich habe mich in einer Art und Weise verändert, dass ich vielleicht, wenn ich zurück könnte, noch einmal anders wählen würde. Dann hilft es auch nicht oder ist eben auch gar nicht angebracht, uns selber böse zu sein oder uns zu zürnen dafür, wie wir entschieden haben und zu sagen, ach Mensch, das hätte ich doch anders machen sollen. Sondern wir können eigentlich nur feststellen, erstens, wir wussten es vielleicht nicht besser, wir haben die Erfahrung noch nicht gemacht und zweitens, die Erfahrung hat uns verändert. Wir sind an einem anderen Punkt gelandet und denken vielleicht anders übers Leben wie damals, als wir entschieden haben. Also Erfahrungen, die sind eben nicht wie Pullover, die wir einfach ausziehen können, wenn sie uns nicht mehr passen, sondern die verändern uns grundlegend und wir müssen, glaube ich, oder wir tun gut daran, im Leben bereit zu sein, uns vom Leben auch verändern zu lassen.
Erfahrungen, sie machen etwas mit uns, ja. Und ich glaube, das passt so sehr gut zu dem Punkt, auf den ich gerade kommen wollte. Sie haben darüber auch nachgedacht, zum Beispiel im Zusammenhang mit Ihren früheren Werken über Elternschaft und Kinder und Familie. Und in gewisser Weise ist ja Elternschaft zum Beispiel so eine dieser transformativen Erfahrungen, die macht etwas mit einem. Man ist tatsächlich nicht genau die gleiche Person, nachdem man mal 10 Jahre oder 20 Jahre Mutter oder Vater war. Das ist einfach interessanterweise der Fall. Das heißt, eine Entscheidung für ein Kind kann nie ganz absehen, wer man danach dann noch ist. Also man ist eben dann nicht mehr bloß eine Frau, sondern auch eine Mutter oder nicht mehr nur ein Mann, sondern auch ein Vater. Und Elternschaft ist ja aber auch so ein super gutes Beispiel dafür, dass man eben nicht alles haben kann und dass es immer ein Bedauern gibt, wenn man viel will. Also man kann eben nicht gleichzeitig diese ganze Freiheit und diese sehr, sehr verlängerte Jugend haben und Kinder haben. Man muss sich entscheiden und man wird immer bedauern, dass man das eine verloren hat oder das andere verpasst hat, oder?
Ich fand gerade sehr interessant, was Sie gesagt haben, weil mir natürlich sofort die Liedzeile in den Sinn kommt von Edith Piaf mit diesem gerollten R, non rien de rien, je ne regrette rien. Ein großartiges Chanson, das sie so unannehmlich gesungen hat. Und tatsächlich würde man ja denken, ach wie großartig, wenn ich doch sterben könnte und nichts bedauere. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Sichtweise. Ich glaube, wie gesagt, dass das Bedauern ein Stück weit dazugehört. Und vielleicht können wir noch hinzufügen, gerade die Träume, die uns im mittleren Alter noch einmal stechen, von denen wir denken, ach, irgendetwas ist da noch. Die zeigen uns vielleicht auch an, dass es doch Dinge gibt, die wir noch einmal aufnehmen können. Natürlich kann man nicht alles noch einmal umdrehen. Wenn man sich gegen Kinder entschieden hat, ist es ab einem gewissen Alter nicht mehr möglich, das noch einmal neu zu machen. Aber vielleicht stellen wir fest, dass uns etwas daran fehlt am Kontakt mit Kindern. Und vielleicht können wir in anderer Art und Weise diese Sehnsucht in unser Leben holen. Oder ich zum Beispiel. Manchmal denke ich, ach, warum bloß habe ich es vermasselt und bin nicht mehr dran geblieben beim Spielen eines Instrumentes. Ich mag Musik so gerne. Und das bedauere ich. Und zum einen kann ich mir sagen, naja, ich habe ganz viele andere Dinge dafür gemacht. Die hätten keinen Platz gehabt, wenn ich auch noch hätte sehr gut Geige spielen wollen. Das hatte keinen Platz. Und gleichzeitig ist gerade diese Sehnsucht oder dieses Bedauern, was ich im Moment so ein bisschen verspüre, ja auch Anlass für mich, mich zu fragen, könnte das nicht jetzt, wo meine Kinder größer werden, mich nicht mehr so sehr brauchen, vielleicht auch wieder Platz haben. Natürlich werde ich nicht mehr besonders gut werden auf meinem Instrument, aber vielleicht finde ich ja ein Orchester, in dem ich mitspielen könnte.
Das ist sehr schön. Also diese Idee, dass man dann doch einfach nochmal etwas ganz anderes anfangen kann und wenn es auch nicht eine Weltkarriere als Physikerin ist, dann doch aber etwas, was man so im Kleinen noch erreichen kann. Wir sind ja jetzt eigentlich schon auch immer wieder so ein bisschen bei der Idee, dass natürlich diese Mitte des Lebens auch eine Fülle sein kann, eine Chance, eine Möglichkeit, also eine Zeit voller Optionen. Also dass sie eben nicht nur die Zeit ist, wo man feststellt, was man nicht getan hat, sondern sie ist ja die Zeit, wo man feststellt, was man geworden ist, wo man in gewisser Weise klüger und weiser geworden ist, vielleicht. Und es ist ja kein Zufall, dass eben die Antike, Sie hatten es schon erwähnt, die Mitte des Lebens als Blüte aufgefasst hat. Also bei Aristoteles heißt es ja so schön, die Blüte des Lebens oder die Mitte des Lebens ist eben die Mitte zwischen zwei Extremen, also zwischen dem zu jung und dem zu alt. Und das ist ja eigentlich, das ist so typisch Aristoteles, die Mitte ist immer besser als das Extreme, aber da ist ja was dran, das ist ja ein unschlagbarer Gedanke eigentlich.
Ja, das denke ich tatsächlich auch. Und ich habe diese Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre, tatsächlich auch so verstanden, dass wir nicht nur temporal über die Mitte des Lebens nachdenken, sondern auch modal, dass wir auch darüber nachdenken, was ist denn das Zentrum des Lebens? Also was ist die Fülle, worum geht's da eigentlich in einem menschlichen Leben? Bis hin zu dieser ethischen Frage, wie gelingt dieses eingemittete Leben im Sinne der Tugendhaftigkeit? Das klingt jetzt wahnsinnig verkopft, aber Sie haben es schon sehr schön angetönt, wie das bei Aristoteles eben die Vorstellung dieser Mesotes-Lehre ist. Also die Mitte als ein mittleres, als ein nicht zu sehr überschwängliches, aber auch noch nicht abgeschlafftes. Die ganzen Tugenden, die ein nicht zu viel und nicht zu wenig meinen. Und das braucht natürlich Übung. Das kennen wir alle. Also einerseits zwar den Mut zu haben, die eigene Meinung zu sagen, das müssen wir erst mal lernen, aber auch nicht mehr so heißblütig zu sein, jede wütende Mail sofort abzuschicken. Auch das müssen wir lernen. Und das findet sich nicht nur bei Aristoteles, sondern zum Beispiel auch bei Adam Smith, der sehr deutlich macht, dass das moralische Sensorium geschärft werden muss in Auseinandersetzung mit anderen Menschen, in der Erfahrung mit dem Leben. Oder bei Immanuel Kant, der dafür die Urteilskraft in Anschlag bringt und ganz deutlich sagt, wir können noch so viele Regeln und Prinzipien im Kopf haben. Was ausschlaggebend ist, ist die Urteilskraft. Und deren Mangel, schreibt Kant, kann keine Schule ersetzen, sondern die müssen wir in Erprobung des Lebens lernen. Und deswegen ist mir eben dieses Gut der Lebenserfahrung auch so unglaublich kostbar und ich widme ihr doch einige Zeit auch im Buch, worin besteht eigentlich diese Lebenserfahrung. Übrigens auch etwas, was wir sehr schlecht weitergeben können. Mhm. Ich glaube auch, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, das ist auch ein Problem des alten weißen Mannes, dass er dauernd seine Lebenserfahrung weitergeben will. Aber wir können Lebenserfahrung gar nicht gut weitergeben. Das Leben ist etwas, was wir selber erfahren müssen und erfahren wollen.
Das ist sehr schön gesagt und das ist tatsächlich eine wichtige Erkenntnis, die man ja auch gegenüber seinen Kindern oft hat. Man kann die Erfahrung nicht lehren, man muss sie halt erfahren haben. Und Sie sagen zu Recht, das sind ja auch ganz tolle Passagen in Ihrem Buch, wo Sie über diese Lebenserfahrung nachdenken und was die ist. Also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen darüber reden, was ist es, was uns da bereichert oder erfüllt oder diese Mitte des Lebens so erfüllend in gewisser Weise auch macht, also ganz positiv gesehen, also weg von diesem Krisendiskurs.
Also ein Punkt ist sicher eben die Lebenserfahrung überhaupt zu haben und das ist im eminenten Sinne ja sehr oft auch eine sinnliche und körperliche Erfahrung. Wir können viel lesen über Heimweh oder Liebeskummer, aber wer das nie erfahren hat, wird einfach nicht wissen, was Heimweh und Liebeskummer sind. Also ganz viel im Leben gilt es erst einmal zu erfahren. Dann, glaube ich, geht es auch darum, einen guten Umgang mit sich selbst zu finden. In den frühen Erwachsenenjahren müssen wir ja uns in erster Linie emanzipieren. Wir müssen eine eigene Stimme finden, wie das Stanley Cavell sagt. Und das ist natürlich ein Stück weit eine lebenslange Aufgabe. Und trotzdem, glaube ich, in der Mitte des Lebens sind wir damit doch schon vertrauter geworden. Wir kennen uns besser, wir wissen genauer, woran uns liegt und wir lassen uns auch nicht mehr so einfach beeindrucken. Wir haben einfach verstanden, der Brei wird immer heißer gekocht, als er schlussendlich gegessen wird. Mhm. Und wir lassen uns vielleicht nicht mehr so schnell einschüchtern. Und dann, glaube ich, gehört dazu auch eine gewisse Form der Selbstdistanzierung oder der Ironie. Dass wir einfach auch verstehen, wir müssen uns selber nicht so furchtbar tragisch ernst nehmen. Und das kann ja auch eine Entlastung sein. Jankelevich, Wladimir Jankelevich, der französische Philosoph, hat so schön gesagt, die Ironie ist so etwas wie im Denken Luft zu holen. Also erst einmal einfach zu verstehen, wir können aus einer gewissen Distanz auf unser Leben und auf uns selbst blicken und sich nicht mehr so tragisch ernst nehmen zu müssen, aber doch hinreichend ernst. Das geht jetzt nicht um einen Zynismus zum Beispiel. Sich ernst nehmen, aber nicht tragisch nehmen. Auch das Leben ernst nehmen, aber nicht tragisch nehmen. Das, glaube ich, gehört zum Beispiel zur Güte der mittleren Jahre.
Und das mit der Distanznahme finde ich interessant, weil man könnte ja in gewisser Weise sagen, also diese unglaubliche Energie der Jugend, die eben die ganze Lebenserfahrung des alten weißen Mannes schon längst nicht mehr hören will, weil sie A nicht vermittelbar ist, aber in B der Jugend kommt das immer alles so ein bisschen abgestanden vor, was die älteren Leute so denken und sagen. Aber diese ganze Energie für Ziele, die ganze Motivation, die darin liegt, im mittleren Alter funktioniert die ein bisschen anders und doch, Sie haben es jetzt auch schon immer wieder erwähnt, gibt es ja im mittleren Alter noch sehr viel Zeit und auch noch sehr viele Ziele. Und wie verbindet sich das, diese Art von Distanznahme, dieses nicht mehr so verzweifelt direkte der mittleren Jahre, mit dem trotzdem noch zielstrebig sein?
Ja, vielleicht würde ich sagen, auch das Zielstrebigsein beginnen wir irgendwie neu zu sehen. Mhm. Weil ein Phänomen in der Mitte des Lebens kann ja auch das sein, dass wir feststellen, wir haben uns immer Ziele gesteckt, wir waren zielstrebig unterwegs, wir hatten vielleicht diese Vorstellung, was wir erreichen wollen, Karriere, Haus, Kind, Ehe, keine Ahnung, was sich Leute alles vornehmen. Und dann haben wir das alles und denken, und war es das jetzt schon? Und es macht sich so eine Ernüchterung breit. Und das kann ja genau damit zu tun haben, dass wir merken, wir waren eben immer so zielfokussiert unterwegs. Und die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat tatsächlich auch den Lebensplan als eine unglaubliche Qualität eines menschlichen Lebens immer wieder herausgestrichen. Das findet sich zum Beispiel schon bei John Rawls, der die Ansicht vertreten hat, dass einen Lebensplan zu haben, einen rationalen Lebensplan, stark verbunden ist, damit ein autonomes Leben zu leben. Und ich glaube, das kann man auch kritisch sehen. Man kann zum Beispiel entdecken, gerade in der Mitte des Lebens, dass ein allzu zielfokussiertes Leben manchmal auch einfach zu Leere führt. Dass man den Eindruck hat, man hat immer auf Ziele hingearbeitet und bleibt trotzdem immer wieder von Neuem leer zurück. Und dann hilft die Gegenbewegung vielleicht stärker, athelisch zu leben. Also nicht so telisch, zielfokussiert, von griechisch telos, sondern athelisch. Also mehr sich auf Dinge zu fokussieren, die mir an sich schon Freude bereiten, die gar nicht im eigentlichen Sinn erledigt oder abgehakt werden müssen, mit denen wir auch gar nicht irgendwann fertig sind. Man ist ja nie fertig mit dem Spielen mit der Katze oder man ist nicht fertig mit Gärtnern, sondern man tut es einfach in einer bestimmten Zeitspanne und dann wendet man sich einer anderen Tätigkeit zu. Und solche Momente, glaube ich, werden gerade in der Mitte des Lebens auch wieder kostbarer, weil wir vielleicht merken, dass dieses zielfokussierte Leben manchmal auch gewisse Schwierigkeiten birgt.
Sie haben jetzt schon so einen wahnsinnig großen Überblick über diese vielen Fragen, die da auftauchen, wenn man über die Mitte des Lebens nachdenkt und warum das irgendwie eine Zeit der Fülle ist oder warum das die besten Jahre sein können. Sie zitieren sehr viele spannende philosophische Beobachtungen und sehr schöne literarische Passagen, die in gewisser Weise auf diese Mitte des Lebens gehen, aber in gewisser Weise kann man sagen, es ist kein bislang sehr stark bearbeitetes philosophisches Thema. Es gibt jetzt nicht ein ganzes Regal von Literatur, von Philosophinnen und Philosophen über was eben diese mittleren Jahre ausmacht. Liegt das vielleicht auch daran, dass die Philosophie in gewisser Weise insgesamt so ein bisschen für mittelalte, also von mittelalten Menschen für mittelalte Menschen geschrieben wurde? Also dass das überhaupt die Lebensphase ist, die eher philosophisch ist? Sind mittelalte Menschen bessere Philosophen?
Also da sprechen Sie auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, der übrigens auch bei Nancy Jecker auftritt, die von einem Midlife-Bias der gesamten Philosophie spricht und genau das so beschreibt, wie sie das tun. Also die sagt, die Standardposition in der Philosophie ist immer der mittelalte Mann. Und insofern stimmt es auch gar nicht, dass die Mitte des Lebens oder die mittlere Lebensphase zu wenig Beachtung gefunden hat in der Philosophie. Ich würde das bestreiten, weil es tatsächlich so ist, dass es viele philosophische Publikationen gibt, ich würde jetzt mal grob sagen, in den letzten 20 Jahren, die sich spezifisch über das Alter auslassen oder sich der Kindheit zuwenden. Und beide versuchen wirklich auch, diese temporale Phase genauer zu durchleuchten. Und ich glaube, es reicht nicht, einfach zu sagen, wenn wir uns fragen, darf ich lügen, muss ich mich politisch betätigen oder ist es eigentlich sinnvoll, Kinder zu bekommen, dass das schon hinreichend dann die Mitte des Lebens beschreiben würde. Sondern ich glaube tatsächlich, und das habe ich in diesem Buch versucht, dass es sich lohnt, noch einmal genauer zu fragen, was hat diese spezifische Mittelposition in unserem Leben, in dem wir eben sowohl einen Großteil unseres Lebens bereits überblicken können, aber auch noch viel Leben vor uns haben. Was hat das für spezifische Konsequenzen für unser Dasein in der Mitte des Lebens?
Ja, und das gelingt diesem Buch unbedingt. Vielen Dank, Barbara Bleisch, dass Sie in diesem Gespräch uns die mittleren Jahre nahegebracht haben.
Danke auch für die Einladung.
Und wenn Sie weiter nachdenken mögen über diese besten Jahre des Lebens, das Buch von Barbara Bleisch heißt Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre und ist im Hansa Verlag erschienen. Es war ein international einschneidender politischer Schock. das versuchte Attentat auf Donald Trump letztes Wochenende. Alle führenden Köpfe der Demokratischen Partei in den USA, also der gegnerischen Partei, haben natürlich sofort einhellig die Gewalt verurteilt. Trotzdem wird ihnen jetzt von manchen Mitgliedern von Trumps eigener republikanischer Partei vorgeworfen, den Boden dafür bereitet zu haben. Eben weil sie Trump als existenzielle Bedrohung für die Demokratie verteufelt hätten. Während natürlich umgekehrt die Demokraten den Republikanern schon lange vorwerfen, mit hassdurchtränkter Sprache die politischen Grenzen zu verschieben. David Lauer schaut sich das Problem aus sprachphilosophischer Perspektive an.
Seit Jahren macht die Demokratische Partei Donald Trumps scharfmacherische Reden verantwortlich für den Angriff seiner AnhängerInnen auf das US-amerikanische Parlament im Januar 2021. Nun drehen die Republikaner den Spieß um und legen die Demokraten um Präsident Biden mit deren eigener Argumentation aufs Kreuz. Indem Biden seinen Kontrahenten als Gefahr für die Demokratie verunglimpfe, legitimiere er die politische Gewalt von Wirrköpfen, die meinen, zur Rettung der Demokratie dürften sie extreme Maßnahmen ergreifen. Was lässt sich diesem Argument entgegnen? Zunächst ist der grundlegende Ansatz des Arguments korrekt. Worte sind auch Taten. Nach der klassischen Sprechakttheorie John Austins können wir in jedem Sprechakt drei Ebenen unterscheiden. Was gesagt wird, was mit der Äußerung getan wird und welche Effekte dieses Tun hat. Austin nennt dies die lokutionäre, die illokutionäre und die perlokutionäre Ebene des Sprechakts. Auf der illokutionären Ebene, die die Art der Sprechhandlung bestimmt, kann man zum Beispiel eine Frage stellen, einen Befehl geben oder zu einer Straftat aufrufen. Letzteres ist selbst eine Straftat. Schlaue Demagogen gehen daher geschickter vor. Sie geben ihrer Rede auf der illokutionären Ebene die Form einer bloßen Meinungsäußerung. Viele ehrliche Menschen, mit denen ich spreche, sind der Meinung, dass etwas Radikales getan werden muss. Und Meinungen wiederzugeben, das kann doch wohl nicht verboten sein. Feministische SprachphilosophInnen wie Catherine MacKinnon und Rye Langton haben aufgezeigt, wie der Trick funktioniert. Was in solchen Sprechakten auf der inhaltlichen Ebene gesagt wird, verwandelt den Sprechakt auf der Handlungsebene in etwas anderes, als er zu sein vorgibt. Denn viele, gerade politische Begriffe, sind keine wertneutralen Beschreibungen, sondern haben eine normative Bedeutung. Wer Bedrohung für die Demokratie sagt, sagt damit zugleich etwas, gegen das alle zu kämpfen verpflichtet sind. Letzteres muss gar nicht ausgesprochen werden, es wird mit dem betreffenden Ausdruck mitverstanden. So kann ein Sprechakt gleichsam unter einer Tarnkappe vollzogen werden. Alle verstehen, dass sie zu bestimmten Handlungen aufgefordert sind, ohne dass es eine ausdrückliche Aufforderung gab. Agitatorisch nennt man eine solche Rede, das heißt zum Handeln aufstachelnd. An dieser Stelle lässt sich die Unaufrichtigkeit des republikanischen Arguments erkennen. Durch die ständige Wiederholung agitatorischer Vokabeln lässt sich nämlich ein Normalisierungseffekt erzielen. An dessen Ende erscheint die eigene, hochpolitisierte Deutung der Wirklichkeit im Kostüm einer unwidersprechlichen Tatsachenfeststellung. Und es waren die Republikaner, die seit Donald Trumps erster Amtsübernahme in aggressiver Weise auf diesen Effekt gesetzt haben. Beispiele gibt es unzählige. Trump bezeichnet Linke gern als Ungeziefer, die rechtskräftig zu Haftstrafen verurteilten Rädelsführer des Angriffs auf das US-Capitol nennt er hingegen Geiseln. Er schwadroniert, dass illegale MigrantInnen das Blut der amerikanischen Nation vergiften. Äußerungen dieser Art haben erst das Diskussionsklima geschaffen, in welchem ein Satz wie der, man müsse Trump ins Fadenkreuz nehmen, auch nur den Anschein erwecken kann, er sei anders gemeint als ein markiger Aufruf, Trump inhaltlich und persönlich im Rahmen eines demokratischen Wahlkampfs zu stellen. So erreichen die Republikaner, dass am Ende des Tages die Botschaften ihrer Gegner in genau dem kalten Licht einer ständigen, diffusen Gewaltdrohung aufscheinen, die sie selbst erzeugt haben. Und nun können sie scheinheilig anklagend darauf zeigen. Eins muss man den Republikanern lassen: Sie sind geschickte Strategen.
Das sagt David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und damit sind wir am Ende von Sein und Streit angelangt. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.